12.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Kerstin Zillen. Die Schlagzeilen. IG Metall verzichtet auf Streikausweitung. Am Montag wollen die Tarifparteien in Bayern wieder verhandeln. In Kopenhagen hat der Gipfel der Nichtregierungsorganisationen zum Thema Armutsbekämpfung begonnen. Aus 185 Ländern kamen rund 10.000 Mitglieder von Hilfs-, Menschenrechts- und Entwicklungshilfeorganisationen in die Stadt. Norbert Blüm, Bundesarbeitsminister und Leiter der deutschen Delegation in Kopenhagen, verwies auf die weltweite Bedeutung des Themas Armutsbekämpfung.
Es gibt keinen Frieden auf der Welt, wenn der Abstand zwischen Reich und Arm so bleibt, wie er jetzt ist. Und deshalb ist Entwicklung der Welt auch im Interesse der Industrienationen. Weil wenn die Bombe des Hungers explodiert, dann werden ihre Folgen schlimmer sein als Hiroshima-Atombombenexplosion. Wir müssen erkennen, dass die neue Kriegsgefahr der Hunger ist. Wenn die Hungernden sich auf die Völkerwanderung begeben, dann versinkt die Welt im Chaos.
Der ehemalige Staatssicherheitsdienst der DDR begnügte sich nicht mit Spitzeldiensten. Unbequeme Personen sollten in kritischen Momenten sogar gesammelt und inhaftiert werden. Kürzlich gefundene Stasi-Akten mit Namenslisten von Bürgerrechtlern waren Anlass für einen Vortrag in Frankfurt-Oder. Über die geplanten Isolierungslager berichtet Jens Rosbach.
Plötzlich und ohne viel Aufsehen sollte es passieren. Am Tag X wären Volkspolizisten mit Maschinenpistolen aufgetaucht und hätten Regimegegner, missliebige Funktionäre und andere auffällige Personen an streng geheime Orte gebracht. Orte, die Isolierungslager hießen. Für den Aufbau der Objekte hätte die Stasi ganze 24 Stunden gebraucht. Seit 1967 plante Staatssicherheitsminister Erich Mielke für den Fall eines Krieges oder auch für einen sogenannten inneren Spannungsfall ein flächendeckendes Netz dieser Lager. 35 Stück waren DDR-weit vorgesehen. Gesamtkapazität 20.000 Personen und mehr. Thomas Auerbach forscht in der Gaubbehörde zu diesem Thema. Seine Bilanz:
Das Wichtigste für mich bei dieser Arbeit war eigentlich die Erkenntnis, wie umfassend, akribisch und über Jahrzehnte bis ins Einzelne vorbereitet diese Maßnahmen waren und welches Ausmaß sie hatten. Es betraf ja immerhin fast 86.000 DDR-Bürger.
86.000 Personen galten als Sicherheitsrisiko. 1988 tauchen 10.000 von ihnen namentlich auf in Listen für Isolierungslager. Nach Recherchen der Gaubbehörde war eine physische Vernichtung der Lagerinsassen nicht vorgesehen. Dafür aber Zwangsarbeit. Jeder der 15 DDR-Bezirke sollte Arbeitsmöglichkeiten für die jeweils eigenen ein bis zwei zentralen Lager schaffen. 50 Pfennig waren pro Person und Tag für Verpflegung eingeplant. Tagesration Brot 300 Gramm. Das galt für DDR-Bürger. Ausländer und Transitreisende dagegen sollten im Fall einer Krise nicht in Isolierungs-, sondern extra in Internierungslager kommen. Belegen kann man heute auch die Planungs- und Befehlsstruktur. Direktiven von Minister Mielke gingen an die einzelnen Verwaltungsbezirke, in denen die Bezirkseinsatzleitungen arbeiteten, mit Vertretern von MFS, NVA, Polizei und dem Rat des Bezirkes. Die Führung der Einsatzleitung lag in den Händen der SED, betont Thomas Auerbach.
Auch in Friedenszeiten hatten die Leiter der Bezirksverwaltung des MFS dem Vorsitzenden der Bezirkseinsatzleitung, der ja in Personalunion der erste Sekretär der SED-Bezirksleitung war, hatten dem Bericht zu erstatten. Das MFS war ja Schild und Schwert der Partei. Die SED war hier in jedem Fall in diese Maßnahmen involviert.
Involviert und Auftraggeber. Höchste Befehlsgewalt für eine landesweite Mobilmachung lag beim Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der DDR, bei Erich Honecker, zugleich Chef des ZK der SED. Auftragnehmer Stasi nahm die Arbeit ernst. Noch nach dem Fall der Mauer, am 13. November 1989, wurden Namenslisten für die Isolierungslager aktualisiert. Das belegen jetzt Unterlagen aus dem Raum Frankfurt-Oder.
Deutschlandfunk und Deutschlandradio Berlin. Auf den Inzwischen ist es 6.40 Uhr geworden, 6 Uhr und 40 Minuten. Es geht weiter mit Informationen am Morgen.
6.46 Uhr. Am Telefon in Kopenhagen begrüße ich jetzt den Leiter der deutschen Delegation beim Weltsozialgipfel, Bundessozialminister Norbert Blüm, CDU. Guten Morgen, Herr Blüm.
Guten Morgen, Herr Wiese.
Welche Erwartungen, Herr Blüm, kann man realistischerweise an eine solche Mammutveranstaltung haben, an der rund 22.000 Politiker und Fachleute aus 180 Ländern teilnehmen, darunter allein 118 Staats- und Regierungschefs zur Abschlussveranstaltung?
Herr Wiese, ich halte es schon für ein Politikum, dass das Soziale ein Hauptwort der internationalen Politik wird. Das Soziale hat ja in der traditionellen, konventionellen Außenpolitik mehr eine Randfigur gewesen. Dass die Menschheit begreift, dass soziale Entwicklung den Frieden sichert, dass Entwicklung nicht nur eine Sache ist für die Entwicklungsländer, sondern auch für die reichen Industrieländer, denn wir werden den Frieden auf der Welt nicht halten, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist. 15 Millionen Menschen verhungern Jahr für Jahr, 100 Millionen sind auf der Flucht. Das wird ja wohl niemand als einen Friedenszustand begreifen. Und dann ein Schub für elementare Fragen. Für die Frage Gesundheitsschutz als Grundrecht des Menschen, Zugang zur Bildung für alle. Viele Frauen in vielen Erdteilen haben keinen Zugang. Verbot der Kinderarbeit, Verbot der Zwangsarbeit, das halte ich für wichtige Ziele.
Aber Herr Blüm, wie lässt sich verhindern auf diesem Gipfel, dass die Konferenz von den Interessen der Industrieländer dominiert wird und weniger die Belange der sogenannten Entwicklungsländer berücksichtigt werden?
Also die Themen, die ich gerade genannt habe, Kinderarbeit, das halte ich für ein Thema, das in erster Linie ein Thema der Entwicklungsländer ist. Sehen Sie, wenn Teppiche in vielen Ländern der Erde mit Kinderarbeit hergestellt werden, die Kinder dabei zugrunde gehen, weil sie ausgebeutet werden, dann ist das nicht ein Thema der Industrieländer, sondern der Entwicklungsländer, aber insofern ein Thema der Industrieländer. Denn wir brauchen ja die Teppiche nicht zu kaufen, die mit Kinderarbeit hergestellt werden, die müssen nur gekennzeichnet werden.
Andererseits sind aber ist diese Kinderarbeit notwendig zum Überleben der Familie, so hart das sich anhört, und ist dann nicht so ein gekennzeichneter Teppich nur ein Beruhigungsalibi für das schlechte Gewissen der Käufer in den Industrieländern?
Ja, das ist ein Teufelskreis, wenn Sie sagen, die brauchen das zum Überleben, also machen wir weiter Kinderarbeit, aber die Kinder dabei zugrunde gehen. Ja, was ist denn das für eine Lösung? Sie müssen den Teufelskreis durchbrechen.
Wie?
Beispielsweise, indem solche Teppiche keine Kunden finden und die Industrieländer sich nicht dabei begnügen, sondern zur Entwicklung der Völker beitragen, wobei die auch sich entscheiden müssen, wo sie ihre Gelder hinlenken. Es ist ein Stück Irrsinn, dass viele der ärmsten Länder einen Teil ihres Etats in Militärausgaben stecken. Und es ist auch die Frage, ob die Entwicklungsländer immer Entwicklungsgelder an die richtige Stelle ankommen. Wir streiten uns häufig, wie hoch ist der Entwicklungsetat. Ich meine, mindestens ebenso wichtig ist, wohin die Gelder kommen. Sie können es ausgeben, um Krankenhäuser zu finanzieren, die zur Herztransplantation fähig sind. Sie können es ausgeben, um die Amöbenrohr aus den Wasserleitungen von Slums herauszubringen. Im zweiten Fall erreichen diese Gelder mehr Menschen.
Aber ist es nicht so, um noch einmal bei der Kinderarbeit zu bleiben, Herr Blüm, wenn die westlichen Länder, die Industrieländer diese Teppiche nicht mehr kaufen, dann fehlt den Familien schlicht und ergreifend das Geld. Ist es nicht so, dass der Wohlstand der Industrieländer gerade auf der Ausbeutung der Entwicklungsländer beruht?
Und das wäre ein Wohlstand, der auf ganz dünnem Eis basiert, weil er dazu beiträgt, dass immer neue Kriege entstehen. Von den 82 Kriegen des letzten Jahres waren 79 Sozialkriege, waren keine Nationalkriege. Ich plädiere dafür, dass gerade in den Industrieländern sich herumspricht, dass Entwicklungshilfe keine Almosenpolitik ist, sondern auch im wohlverstandenen eigenen Interesse.
Das ist ein hoch zu lobendes Plädoyer, Herr Minister, aber die Industrieländer machen auf der anderen Seite ihre Grenzen für Produkte aus den Entwicklungsländern dicht. Rohbaumwolle etwa darf zollfrei nach Deutschland eingeführt werden, verarbeitete Baumwollprodukte aber, die ja die Wirtschaft in diesen Ländern ankurbeln würden, werden mit Zöllen belegt. Wie ist das denn unter einen Hut zu bekommen?
Aber auf diesem Weg sind wir aber schon große Schritte weitergekommen. Wenn Sie an die GATT-Verhandlungen denken, da ging es ja gerade um einen freien Welthandel. Ich stelle ja auch nicht die Welt dar, als wäre sie schon in Ordnung und als gäbe es für uns nichts mehr zu tun. Der Fortschritt ist eine ganz mühsame Sache und wenn er hier in Kopenhagen einen Schritt weiterkommt, haben wir viel erreicht.
Stichwort GATT, Herr Blüm, als Heilmittel gegen Ihre Armut empfiehlt sowohl der deutsche Beitrag als auch der Entwurf des Schlussdokuments den Entwicklungsländern Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung ihrer Wirtschaft. Andererseits hat das neue Welthandelsabkommen GATT, das ja für diese Rezepte steht, schon jetzt fatale Folgen. Während Afrika zum Beispiel nach Berechnungen der OECD und der Weltbank jährliche Nettoverluste von 2,6 Milliarden Dollar zu verkraften habe, stiegen die Einnahmen der führenden Industrieländer durch die neue GATT-Vereinbarung um 135 Milliarden Dollar pro Jahr. Da wird doch deutlich, wer Gewinner und wer Verlierer der Liberalisierung des Welthandels ist.
Aber Herr Wiese, das Schlussdokument empfiehlt nicht nur Wettbewerb und Wachstum, das empfiehlt auch Sozialpolitik, Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz, empfiehlt Verbot der Zwangsarbeit. Also wir sind nicht so träumerisch, dass wir sagen, der Wettbewerb schafft alles. Andererseits, die Staatswirtschaften selber, das sind meistens Funktionärswirtschaften. Und Funktionärswirtschaften erreichen meistens nur die oberen 10.000. Also soziale Marktwirtschaft, die besteht ja darin, dass das Wort sozial nicht einfach nur ein schmückendes Beiwort ist, sondern dass es in einer Symbiose mit dem wirtschaftlichen Wettbewerb steht. Und das halte ich in der Tat für einen Lösungsweg, aus dem Elend herauszukommen. Der erste Weg ist Arbeit für alle. Ohne Arbeit für alle schaffen die Elenden der Erde nicht, aus dem Elend herauszukommen.
All diese Lösungsvorschläge, die Sie jetzt gemacht haben, kosten aber auch die Entwicklungsländer Geld. Anstatt aber wie gefordert, den Anteil der Entwicklungshilfe so bald wie möglich auf 0,7% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen, verringert sich dieser Anteil etwa in der deutschen Entwicklungshilfe von 1990 noch 0,4% auf heute 0,3% des Bruttoinlandsprodukts.
Aber Sie wissen so wie ich, dass gerade Deutschland sehr stark sich international engagiert, nicht nur in der Entwicklungspolitik, auch in den Nachfolgestaaten des Ostblocks, des östlichen Systems. Also insofern geben wir eine Menge Geld aus. Ich weiß auch, dass es immer nie genug ist. Aber ich will nochmal das Augenmerk nicht nur auf 0,3 oder 0,7 lenken, diese Quantitäten, sondern auch die Frage, wohin kommt das Geld? Wissen Sie, 0,3 an der richtigen Stelle kann besser sein wie 2,0 an der falschen Stelle. Und deshalb unterstützen wir auch, darüber wird ja gerade noch verhandelt, dass sich sowohl Industrieländer, also Geberländer, wie Empfängerländer, also Entwicklungsländer, dazu verpflichten, nur als Faustregel, mindestens 20% der Entwicklungsgelder für Grundversorgung geben die Industrieländer und mindestens 20% sollen die Entwicklungsländer von ihrem Etat für soziale Grundversorgung ausgeben. Das halte ich für eine weichenstellende Umstrukturierung.
Sie selbst haben ja in Äußerungen vor diesem Gipfel für eine neue Weltinnenpolitik plädiert und für mehr Solidarität. Hieße das nicht konkret Verzicht der Industrieländer auf einen Teil ihres Wohlstands zugunsten der Entwicklungsländer?
Sicherlich, Solidarität geht nicht ohne Opfer. Wobei ich nochmal sagen, dass wir das nicht auf so eine Ebene schieben, die Reichen geben ein paar Almosen an die Armen, sondern dass wir uns in eine weltweite Arbeitsteilung einlassen und dass wir den Menschen auch mit unseren Erfahrungen, nicht nur mit Geld, helfen, ihre Probleme zu lösen.
Solch ein Verzicht, Herr Blüm, wird ja auch auf dem parallel in Kopenhagen tagenden Gipfel der sogenannten nichtstaatlichen Hilfsorganisationen gefordert, nämlich in Form eines Schuldenerlasses für die Entwicklungsländer. Können Sie denn dieser Forderung zustimmen?
Nein, als generelle Forderung nicht. Wir würden möglicherweise die falschen entschulden. Es kommt auf den Einzelfall an. Wissen Sie, wenn ein Staat viel Geld hat, Raketen zu kaufen, da würde ich den nicht entschulden. Und wenn Länder reiche Ölquellen haben, da würde ich sie nicht entschulden. Es kommt auf den Einzelfall an. Ich will aber die Gelegenheit nutzen, Herr Wiese, nochmal auf diese Nichtregierungsorganisationen hinzuweisen. Die sitzen in unserer Delegation drin. Das ist zum ersten Mal, dass Regierungen sich auch mit gesellschaftlichen Verbänden Vertretung teilen. Und das finde ich einen wichtigen Fortschritt. Was wir vorhaben, schaffen nicht nur Regierungen und Staaten. Da müssen Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Kirchen, Sozialverbände mitwirken. Ein Netz knüpfen auch mit ihren korrespondierenden Gruppen. Überlasst nicht alles den Regierungen.
Aber wie wollen Sie all diese Maßnahmen, die Sie angeregt haben, dann auch kontrollieren? Wie wollen Sie dafür garantieren, dass die Gelder, wie Sie fordern, an die richtige Stelle kommen und nicht für Rüstung benutzt werden?
Also der erste Schritt, da haben wir jetzt drüber geredet, ist Diagnose, da sind wir ziemlich einig. Der zweite Schritt ist Handeln und der dritte ist in der Tat, wie Sie sagen, überwachen, dass das, was da versprochen und vereinbart wird, auch eingehalten wird. Ich plädiere nicht dafür, neue Organisationen zu schaffen, das ist mir zu anfallslos, sondern dass sowohl die Vereinten Nationen hier eine stärkere Aufgabe übernehmen. Ich wünsche mir auch, dass die Autorität der internationalen Arbeitsorganisation gestärkt wird, dass die Länder, die beispielsweise die Vereinbarung unterschrieben haben, Verbot der Kinderarbeit, dass die das auch die Vereinbarung halten. Diese internationale Arbeitsorganisation hat den Vorteil, dass sie nicht nur aus Staaten zusammengesetzt sind, sondern dass da bereits die Sozialverbände in Form der Sozialpartner beteiligt sind. Also Stärkung der internationalen Arbeitsorganisation ist eine Antwort auf Ihre Frage.
Da schließt sich dann der Kreis, Herr Minister, denn die Entwicklungsländer werden solche Maßnahmen, zumindest ein Teil der Entwicklungsländer, ablehnen als Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Stichwort China und Menschenrechtspolitik.
Ja, ich akzeptiere das, den Grundsatz Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Da ist ein Ordnungsfaktor in unserer Welt. Den akzeptiere ich an einer Stelle nicht, bei den Menschenrechten. Da gibt es nicht das Prinzip Nicht-Einmischung. Es gibt keinen Grund, auf der Welt einen Mensch zu foltern. Ich muss gar nicht fragen, warum. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, Menschen verhungern zu lassen. Also in den elementaren Menschenrechtsfragen gibt es nicht die Grenzen der Souveränität.
Das war Bundessozialminister Norbert Blüm, CDU, direkt aus Kopenhagen. Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören.
Auf Wiedersehen.
6.58 Uhr.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 169. Sachsen-Anhalt ist ein deutsches Land, das erst seit dem 3. Oktober 1990 zur Bundesrepublik gehört. Die wichtigsten Industriezweige sind der Maschinenbau, die chemische Industrie und der Bergbau. Der Bergbau war für die DDR sehr wichtig, um sich zum Beispiel von Kupferimporten aus dem Westen unabhängig zu machen. Und dafür hat die DDR viel Geld ausgegeben, aber jetzt wird der Bergbau nicht mehr vom Staat subventioniert und deshalb sind viele Bergleute arbeitslos geworden. Viele chemische Produkte und viele Maschinen wurden zu DDR-Zeiten nach Osteuropa und in die Sowjetunion exportiert. Aber als man die Importe nach der Währungsunion vom 1. Juli 1990 mit Westgeld bezahlen musste, kaufte man für Westgeld lieber Waren aus dem Westen. Deshalb haben auch im Maschinenbau und in der chemischen Industrie viele ihren Arbeitsplatz verloren. In Sachsen-Anhalt ist die Arbeitslosigkeit größer als in jedem anderen Bundesland. In der DDR gab es nur wenig Privatbetriebe. Deshalb gab es zu wenig Handwerker. Nach der Wende wurden neue Handwerksbetriebe gegründet und viele andere kleine und mittlere Betriebe. Aber da haben nur wenige von denen, die ihren Arbeitsplatz in einem der großen Betriebe verloren hatten, einen neuen Arbeitsplatz bekommen. Wer einen neuen Betrieb gründet, bekommt von der Landesregierung und teilweise auch von der Europäischen Union in Brüssel Zuschüsse zu den Kosten der Investitionen und billige Investitionskredite. Aber die Investitionskredite müssen pünktlich zurückgezahlt werden. Viele neu gegründete Betriebe haben große Schwierigkeiten, weil die wirtschaftliche Lage in den letzten Jahren ziemlich schlecht war und sie nicht so viel Waren und Dienstleistungen verkaufen konnten, wie sie gehofft hatten. Besonders groß ist die Arbeitslosigkeit bei Frauen. In der DDR waren fast alle Frauen berufstätig. 49% aller Berufstätigen waren Frauen. In Westdeutschland sind von 100 Berufstätigen jedoch nur 37 Frauen. In Sachsen-Anhalt sind immer noch 46% aller Berufstätigen Frauen, obwohl auf jeden Mann, der seine Arbeit verliert, zwei Frauen kommen, die arbeitslos werden. Außerdem haben sich die Arbeitsbedingungen für Frauen sehr verschlechtert. Viele haben Teilzeitarbeit akzeptieren müssen, wenn sie nicht ganz arbeitslos werden wollten. Frau Petermann hat in Sachsen-Anhalt mit Frauen gesprochen, die im Einzelhandel arbeiten. Eine ihrer Gesprächspartnerinnen war Frau Müller. Sie ist Kassiererin. Sie sitzt in Magdeburg in einem Discount-Geschäft an der Kasse. Das ist ein Geschäft, in dem man Lebensmittel etwas billiger zu kaufen bekommt als in den Konsumläden, den normalen Lebensmittelgeschäften und den sogenannten Supermärkten. Dort hat sie einen Teilzeitjob. Ihr Mann hat auch Arbeit und sie haben keine Kinder, deshalb kommen sie mit dem Geld einigermaßen aus. Sie war 4 Monate lang arbeitslos und dann hat sie eines Tages beim Einkaufen in diesem Discount-Geschäft ein Stellenangebot für Kassiererinnen gesehen. Sie hat sich beworben. Sie wurde von dem Geschäftsführer dieser Filiale zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und dann bekam sie den Bescheid, dass sie da anfangen konnte zu arbeiten. Solche Ladenketten mit vielen Filialen gab es in der DDR nicht, aber in der DDR gab es auch schon Konsumgenossenschaften. Zu so einer Genossenschaft gehören 100 Konsumläden. Zu DDR-Zeiten gab es in diesen Geschäften 1000 Arbeitsplätze, aber davon ist nur noch ein Drittel übrig geblieben. Aber auch die meisten derjenigen, die dort noch beschäftigt sind, haben Teilzeitarbeit akzeptieren müssen, obwohl sie dann natürlich weniger verdienen. Aber das war ihnen immer noch lieber, als den ganzen Tag zu Hause zu sitzen. Frau Petermann hat mit der Vorsitzenden des Betriebsrats gesprochen. Sie hat gesagt, dass man den Frauen erklärt, wie schwierig die wirtschaftliche Situation für die Konsumgeschäfte geworden ist und dass sie dann diese Arbeitsbedingungen akzeptieren, weil das immer noch besser ist, als wenn der Konsumladen geschlossen werden müsste und es dann zum Beispiel in einem Dorf gar kein Geschäft mehr gäbe. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 169. Danke.